Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Nach langem Stillstand. Heute wird wieder über die Regierungsbildung in Nordirland verhandelt. Unter welchen Voraussetzungen besprechen wir zu Beginn? Auch Österreich ist noch ohne Regierung. Wir berichten vom Stand der türkis-grünen Koalitionsverhandlungen. Und dann wird es ruhig. Wir gehen ins stille Finnland. Schweigen im Alltag. Über den Streit um Subventionen für erneuerbare Energien zerbrach offiziell Nordirlands große Regierungskoalition. Das Karfreitagsabkommen regelt, dass sich die beiden ehemaligen Kontrahenten des Nordirland-Konfliktes die Macht im Belfaster Regionalparlament teilen müssen. Also die protestantische, pro-britische DUP mit der irisch-republikanischen Sinn Féin. Offiziell scheiterte dieses Vorhaben im Januar 2017 an einer Korruptionsaffäre. Tatsächlich hat Nordirland seitdem keine Regierung mehr. Und heute sollen die Gespräche zur Bildung einer Regierung in Nordirland wieder aufgenommen werden. Die beiden Schirmherren, die britische Regierung und die Regierung der Republik Irland, haben nach Belfast geladen und offenbar wollen auch alle kommen. Ich bin nun verbunden mit Friedbert Meurer, unserem Korrespondenten in London. Herr Meurer, das Datum ist mit Blick auf die Wahlen in London wahrscheinlich nicht ganz zufällig gewählt, oder?
Nein, es hat mit den Wahlen zu tun. Man hat einfach den Ausgang der Unterhauswahl abgewartet. Das war ja auch Wahlkampf in Nordirland. Da hat es wenig Sinn gemacht, genau im Wahlkampf dieses Gespräch anzusetzen. Jetzt sind die Wahlen vorbei. Jetzt haben sozusagen alle Zeit. Und ich glaube, auch die Bereitschaft ist deutlich gewachsen. Denn die beiden großen Parteien, die DUP für die großbritannienfreundlichen Unionisten und Sinn Féin, die Partei für die, die pro-irisch gesinnt sind, haben beide eins auf den Deckel bekommen bei diesen Wahlen. Die DUP hat einen Sitz in Nordbelfast verloren, ausgerechnet den ihres Fraktionsvorsitzenden in Westminster. Den hat zwar Sinn Féin gewonnen, an anderer Stelle hat aber Sinn Féin verloren. Insgesamt haben die gemäßigten Parteien gewonnen, aus beiden Lagern und vor allen Dingen die Alliance Party. Das ist eine Partei, die sich weder als irisch-britisch definiert, konservativ, katholisch, sondern übergreifend agiert. 8% plus für diese Partei. Die Message auch an die Wahlkämpfer, wenn die an die Türen geklingelt haben, war offenbar eindeutig. Hört endlich auf und setzt euch zusammen an einen Tisch.
Es gab ja auch wieder gewaltsame Auseinandersetzungen in Nordirland, zum Beispiel im April. Da kam eine junge Journalistin ums Leben. War das eine Mahnung an alle?
Ich denke, dass es unbedingt eine Mahnung war. So hat das jeder interpretiert und diese Mahnung hat bis heute auch angehalten, denn der Schock darüber war riesengroß. Das Ganze ereignete sich in Londonderry oder in Derry, wie die Iren sagen. Die Journalistin Lyra McKee, nur 29 Jahre alt, war auf der Straße mit anderen Journalisten zusammen, als es Auseinandersetzungen, gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen jungen Leuten von der New IRA, der neuen IRA, gab und der Polizei. Die Häuser, die eine Razzia machen wollte, nach Waffen suchte. Und diese neuen IRA-Leute haben auf die Polizei geschossen, aber nicht die Polizisten getroffen, sondern diese junge Journalistin. Und mir ist noch genau und vielen anderen im Ohr, bei der Beerdigung, was Bischof Martin McGill, den großen Parteien Sinn Féin und DUP, deren Präsidenten, Vorsitzende in der Kirche waren, ins Gewissen geredet hat.
Why in God's name does it take the death of a 29-year-old woman with her whole life in front of her?
Er konnte den Satz erst gar nicht richtig beenden. Warum musste eine 29-Jährige erst sterben? Und dann wollte er sagen, bis ihr endlich anfangt, euch zusammenzusetzen und zusammen für Nordirland zu arbeiten.
3 Jahre lang haben sich damit ja Zeit gelassen. Wie stehen denn die Chancen, dass die Gespräche heute auch zu einem Ergebnis führen oder dass sie zumindest auf einen Weg kommen?
Also ich glaube, sie stehen gar nicht mal so schlecht. Einmal die Bürger erwarten und Bürgerinnen, dass endlich wieder praktische Arbeit geleistet wird. Die Wartezeiten in den Krankenhäusern in Nordirland sind am längsten im Vereinigten Königreich. Überhaupt, Gelder aus London werden nicht abgerufen, Infrastrukturprojekte nicht durchgesetzt. Das ärgert die Leute. Das haben sie in den Wahlen zum Ausdruck gebracht. Zweitens, ein wichtiger Streitpunkt zwischen DUP und Sinn Féin hat sich von alleine erledigt, nämlich das Abtreibungsrecht. Dadurch, dass das Parlament nicht existierte oder nicht tagte, ist eine Frist abgelaufen und in Nordirland gilt jetzt das liberale Abtreibungsrecht Großbritanniens. Da hat sich die DUP selber ins Knie geschossen. Der Punkt ist erledigt. Und drittens hat jetzt die britische Regierung der Nordirland-Minister, der damit am Tisch sitzen wird, heute eine Frist gesetzt, 13. Januar. Wenn ihr euch bis zum 13. Januar nicht darauf einigt, dass das Parlament wieder zusammenkommt und eine Regierung bildet, dann wird es Neuwahlen geben. Und vielleicht sind diese Neuwahlen für das Regionalparlament sogar das stärkste Schwert überhaupt. Denn nach dieser Erfahrung letzte Woche müssten DUP und Sinn Féin damit rechnen, ganz schön Federn bei diesen Wahlen lassen zu müssen.
Nach fast 3 Jahren versucht man nun, in Nordirland wieder eine Regierung zu bilden. Heute werden die Gespräche aufgenommen. Unser Korrespondent in London, Friedbert Meurer, war das. Dankeschön dafür. Die Parlamentswahlen in Österreich liegen nun schon fast 3 Monate zurück. Nötig wurden sie durch den Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition wegen des sogenannten Ibiza-Skandals um den Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der vor 2 Tagen aus seiner Partei ausgeschlossen wurde. Die ÖVP von Sebastian Kurz verhandelt schon seit Oktober mit ihrem neuen möglichen Koalitionspartner, den Grünen, und ihrem Vorsitzenden Werner Kogler. Seit knapp 3 Monaten laufen die Sondierungen und langsam werden die Wähler und auch die Parteimitglieder ungeduldig. Clemens Fehrenkotte aus Wien.
Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren.
Guten Morgen, danke für Ihr Interesse.
Daran hat sich Österreichs Öffentlichkeit seit vielen Wochen schon gewöhnen müssen. Freundliche Worthülsen der beiden Parteichefs, Sebastian Kurz und Werner Kogler, verbunden stets mit dem Hinweis, dass über Inhalte nur hinter geschlossenen Türen gesprochen werde.
Über Inhalte sprechen wir immer. Wir haben auch bisher schon das eine oder andere Thema besprochen, das ist ja ganz klar. Und das wird natürlich jetzt auch bei den nächsten Runden im Zentrum stehen.
Aus Sicht der Grünen wäre es überhaupt gut, wenn man eine Perspektive von 10 Jahren angeht in Österreich, weil viele der Projekte derart groß sind oder auch großartig, wenn wir es zusammenbringen und anzugehen, die eben die Perspektive haben, 2030, wenn man ehrlich ist.
Einschließlich der Sondierungsgespräche sitzen die beiden Verhandlungsgruppen unter Leitung von Kurz und Kogler bereits 59 Tage zusammen in unterschiedlicher Besetzung, so auch am vergangenen Wochenende. Dieses Mal saßen die Parteichefs unter 4 Augen zusammen. Doch jetzt scheint Bewegung in die bislang ruhig geführten Koalitionsgespräche zu kommen. Hatten die Parteivorsitzenden von ÖVP und Grünen über Wochen hinweg großen Wert darauf gelegt, keinen öffentlichen Druck auf den jeweiligen Partner auszuüben, wich Sebastian Kurz gestern von diesem Vorsatz ab. Vermutlich auch mit Blick auf die Erwartungshaltung innerhalb seiner Partei, vor Weihnachten zumindest sagen zu können, wann mit der Bildung einer türkis-grünen Bundesregierung zu rechnen sei. In mehreren Zeitungsinterviews kündigte Kurz nun an, rasch zum Abschluss kommen zu wollen. Sein Ziel sei es, bis Anfang oder Mitte Januar eine stabile, handlungsfähige Regierung zu haben. Er wolle Anfang des Jahres fertig sein. Bei wesentlichen Themen gäbe es noch Gesprächsbedarf, so habe er seinen Wählern 3 zentrale Versprechen gegeben, die da lauteten, es müsse einen ausgeglichenen Haushalt geben, eine Steuersenkung und, so wörtlich, eine konsequente Linie im Kampf gegen die illegale Migration, so Kurz gegenüber der Tageszeitung Kurier. Allerdings müssten sich auch die Grünen mit ihren Themen wie Klimaschutz und Transparenz im Koalitionsvertrag wiederfinden. Grünen-Chef Werner Kogler reagierte auf das erstmalige öffentliche Vorpreschen von Sebastian Kurz am Sonntagnachmittag betont gelassen. Im Januar abzuschließen sei zwar durchaus realistisch, es könne aber auch länger dauern, sagte Kogler der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Bei den Verhandlungen müssten die Grundsätze so schnell wie möglich, aber schon so lange wie notwendig, sowie Qualität vor Geschwindigkeit gelten. Besser 2 bis 3 Wochen länger verhandeln und dann 2 bis 3 Jahre länger regieren. Eine Steuerreform begrüße er, aber, so wörtlich, das kostet dann natürlich auch etwas. Österreich hinke etwa bei den Ökosteuern hinterher, aber auch bei den vermögensbezogenen Steuern. Irgendwo werde da etwas passieren müssen. Eine Reise rückwärts werde es mit Österreichs Grünen nicht geben, beschied Kogler dem potenziellen Koalitionspartner und fügte wörtlich hinzu, sonst sind wir halt nicht dabei.
Den Stand der Koalitionsverhandlung in Wien fasste Clemens Fehrenkotte zusammen. In Bertolt Brechts Finnische Landschaft beschreibt er ein Volk, das, Zitat, in 2 Sprachen schweigt. Bis heute sind Finnen nicht für ausufernde Dialoge oder gar Smalltalk bekannt. Im Aufzug würde zum Beispiel keiner ohne Not ein Schwätzchen vom Zaun brechen. Auch fremde Menschen auf Straßen zu grüßen gehört nicht zum guten finnischen Ton. Allerdings ist es auch gar nicht so leicht, in der finnischen Weite fremde Gesichter auf der Straße zu sehen. Was war also zuerst, die Einsamkeit oder das Schweigen? Oder bedingt das eine das andere? Jenny Roth hat nachgefragt.
Ich war jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr in einem deutschen Café, aber ich glaube, die Deutschen sitzen auch alle mit dem Laptop oder mit dem Tablet alleine oder zu zweit am Tisch.
Ich treffe Roman Schatz in einem Café am Hafen in Helsinki. Schatz kennt in Finnland jeder. Als er vor 30 Jahren hierher zog, lernte er so schnell und so gut Finnisch, dass er schon bald Kolumnen und Romane schrieb und eine eigene Talkshow hatte. Die Finnen lieben ihn, weil er ihnen den Spiegel vorhält, ihnen erklärt, wie sie sind. Und vielleicht, weil er selbst auch anders ist. Er redet gern und viel. Die Ellbogen hat er auf dem Tisch aufgestützt. Kein künstlicher Abstand. Und also nicht so ganz typisch finnisch. Wenn es denn überhaupt stimmt, dass die Finnen so distanziert und verschwiegen sind.
Jedes Klischee oder die meisten haben ja irgendwo einen wahren Kern. Wenn man sich vorstellt, dass Finnland immer noch ein sehr dünn besiedeltes, flächenmäßig großes Land ist mit 190.000 Seen und Inseln, wenig Menschen, große Distanzen, schwieriges Terrain, unzugänglich, dann ist es ja klar, dass sich hier nicht dieselbe Smalltalk-Kultur herausgebildet hat wie irgendwo in Italien oder Spanien. Das ist schon ganz klar. Das finnische Schweigen ist so echt und so unecht, so legendär und so real wie das Jodeln und die Lederhosen in Deutschland.
Bestimmt ist auch Nationalregisseur Aki Kaurismäki nicht ganz unschuldig am Klischee. Viele Worte werden nicht gemacht in seinen Filmen. Mal eine Silbe sagen, mal eine Braue runzeln. Ansonsten sich anstarren, schweigen.
Kaurismäki, der hat das exportiert. Bisschen überzogen, 15% übertrieben. Also dieses Klischee-mäßige aus den Kaurismäki-Filmen, das gibt's so nicht mehr in Finnland. Erstens hat Finnland, seit es zur EU gehört, einen riesigen Influx an Einwanderern gehabt. Also es gibt immer mehrsprachige Einwanderer, Zuwanderer, Hybridkulturen und natürlich hat auch der Lifestyle hier Einzug gehalten inzwischen. Wenn ich mir Schuhe kaufen gehe in einem finnischen Laden, dann wünscht man mir noch einen schönen Tag und fragt mich, wie es mir geht. Also diese Bedienkultur, die fühlt sich auch völlig unecht an noch hier, wie auswendig gelernt und aufgesetzt.
Finnische Männer küssen nicht und sie sprechen nicht, heißt es. Und auch das nicht ohne Grund in einem Land, das bis vor 50 Jahren ein Agrarstaat war.
In einem Land, wo jeder für sich selber sorgen musste, mit einer Axt, der Machete unterm Arm sozusagen, ja, im finnischen Urwald mit Wölfen und Bären. Da hat sich eine Höflichkeitskultur entwickelt, wo es darauf ankommt, andere Leute in Ruhe zu lassen.
Und mit diesem Verhalten beschäftigt sich auch die Forschung. Lisa Dietola zum Beispiel, emeritierte Sprachwissenschaftlerin an der Uni Helsinki. Sie spricht gern und offen, über das Schweigen sowieso.
Als ich das erste Mal Kaurismäki gesehen habe, ich fand es furchtbar und so unfinnisch, bis ich verstanden habe, er überzieht, er macht das mit Absicht. Interessant, dass das dann als typisch finnisch verkauft wird.
Lisa Titula findet, es gibt nicht den Finnen, die Kommunikationskultur oder den Unterschied zwischen Frauen und Männern. Wie viel oder was jemand sagt, hänge immer von der Persönlichkeit ab, von der Situation, ob Stadt oder Land. Nur, gibt es nicht doch eine Tendenz? Als mich einmal in Lappland beim Trampen drei Jungs in einem Paketwagen mitnahmen, wurde außer Hallo und Wohin nicht viel gesprochen. 5 Stunden lang, ohne dass es unangenehm geworden wäre.
Wenn die was gesagt hätten, hättest du dir nichts dabei gedacht. Aber weil sie nichts gesagt haben, denkst du, wie typisch. Das ist immer so, wenn man was findet, was ein Stereotyp bestätigt.
Fakt ist, die finnische Grammatik ist so beschaffen, dass man mit sehr wenigen Silben sehr viel sagen kann. Dementsprechend kurz darf und kann auch der Smalltalk sein. Wissenschaftler sprechen dabei von einer High-Context-Gesellschaft, erläutert Roman Schatz.
Der Smalltalk kann 4 Wörter kurz sein. Und wie? Oh ja, so halt. Und dann hat man sich wiedererkannt und seine Freundschaft frisch bestätigt und sich alles Gute gewünscht und auch noch nach der Familie gefragt, ohne das zu sagen. Und in Deutschland muss man 2 Minuten miteinander reden.
Und auch wenn die Forscherin Titula darauf beharrt, dass Finnen nicht mehr oder weniger schweigen als andere Europäer, wie höflich oder unhöflich das wahrgenommen wird, dürfte immer noch ein Unterschied sein, meint der Walfinne Roman Schatz.
Ein ganz schönes Beispiel für die finnische Schweigekultur, sofern sie dann noch existiert, ist Entschuldigung. Wenn einem Finne auf dem Fuß steht, kann es passieren, dass er nichts sagt, wegguckt und verschwindet. Das heißt aber nicht, dass er jetzt aggressiv unhöflich wäre, sondern jetzt bin ich dem armen Mann auf den Fuß getreten, habe ihn also schon genug behelligt, jetzt werde ich nicht noch Schlimmeres tun und ihn anlabern. Und mich gar bei ihm entschuldigen. Ich tue einfach so, als wäre nichts passiert, minimiere den entstandenen Schaden. Aber das kann jemand, der aus Deutschland kommt, nicht ohne Anlauf verstehen. Und das wirkt dann natürlich richtig knüppelhart.
Ein Experiment in Sachen Schweigen macht die Künstlerin Nina Backmann mit ihren Silent Dinners. Das Konzept? 20 Leute, die sich nicht kennen, sitzen bei einem mehrgängigen Menü zusammen. Dabei und vor allem kein Wort, kein Smalltalk. Schauen, was passiert. Erst die Sesamstangen, die laut zwischen den Zähnen krachen. Und jetzt der Blumenkohl. Es klingt beinahe brutal, wie 20 Löffel taktlos versuchen, die weißen Röschen in der Suppe zu zerteilen. Dabei fällt es den Finnen weniger schwer, einfach mal nichts zu sagen, hat auch Nina Backmann beobachtet.
Es ist so ein finnischer, vielleicht nordischer Gedanke. Wenn du schweigen kannst, bist du mit dir im Reinen. Es verrät viel über eine Person, wenn sie nicht mit sich still sein kann.
Jenny Roth war im stillen Finnland unterwegs. Der Zweite Weltkrieg und das Schweigen und die Folgen davon beschäftigen uns morgen an dieser Stelle. Gleich erwartet Sie hier im Deutschlandfunk meine Kollegin Christiane Flori mit der Sendung Tag für Tag. Dort geht es im Schwerpunkt um muslimische Minderheiten. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.